Der Bredeviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein.
Die nächste Episode des Bredeviertel-Podcasts. Hallo Ralf.
Hallo Kerstin.
Wir hatten ja in den letzten beiden Folgen mit Florian schon festgestellt, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man seine Umgebung auf einmal mit ganz anderen Augen. Und das war Florians Interesse zu sagen, geht mit offenen Augen, guckt euch die Details an. Und genau das machen Ralf und ich ja eigentlich die ganze Zeit. Je mehr man weiß, desto mehr sieht man. Und Ralf ist aufgefallen in seiner historischen Arbeit, dass in diesem kleinen Viertel, im Breddeviertel, ganz viele verschiedene Sorten und Variationen von Gedenken sind. Wie viele Variationen hast du identifiziert, die es gibt?
Ich würde sagen 5, aber wir können nachzählen, wenn wir rumgehen.
Genau. Und wir fangen jetzt an am Schiller-Gymnasium. Wir stehen in der Breddestraße 8 vor dem Haupteingang. Und hier ist eine Bronzetafel angebracht zum Tränenkeller. Ralf, du hast mal sogar ein ganzes Buch geschrieben über den Tränenkeller, ne?
Ja, da rede ich jetzt nicht drüber, das wird zu lange dauern. Diese Tafel ist aber eins der wenigen Kennzeichen eines Gedenkstätten- und Mahnstättenkonzepts, das die Stadt Witten Mitte der 80er Jahre zu entwickeln begonnen hatte. Ich glaube 1986. Die Stadt Witten hat damals sich gefragt, wie können wir als Stadt Witten, als öffentliches Gemeinwesen im öffentlichen Raum an die nationalsozialistische Geschichte in Witten erinnern? Dazu diente dieses Konzept. Und es wurde beschlossen, alle historisch bekannten Orte zu markieren und sie zu beschreiben, ohne sie zu bewerten. Außerdem sollte es kein personales Erinnern sein, also nicht an einzelne Personen, sondern an ein gruppenbezogenes Erinnern. An die Täter würde nichts erinnern, also das war ein reines Opfergedenken, was die Stadt Witten da konzipiert hat. Und ab etwa 1992 wurde das Konzept schrittweise umgesetzt. Ich muss mal gerade auf die Tafel gucken. Genau, das hier ist von 1992, die Tafel über den Tränenkeller in der Schillerschule.
Sagst du trotzdem kurz, was hier passiert ist, an was gedacht wird?
Ja, gib mir noch einen Augenblick bitte. Ich möchte erst noch sagen, welche Gedenk- und Mahnstätten die Stadt Witten sich damals vorstellte und dann ist es auch gut. Das waren nämlich die jüdischen Friedhöfe, die wir in Witten haben. Ich meine, das sind 3. Witten, Annen und Herbede.
Lederken.
4 jüdische Friedhöfe sogar. Das war der Tränenkeller, der stand ganz oben auf der Liste. Es war das Mahnmal für die in Witten verstorbenen Zwangsarbeiter auf dem Kommunalfriedhof Annen. Es war natürlich der ehemalige Standort der Synagoge. Und es war gedacht an das KZ-Außenlager Annen, das ein Außenlager von Buchenwald war. Die Tafel hier am Tränenkeller war die erste Tafel, die aufgehängt wurde.
Und das war ja nicht nur ein Tränenkeller, sondern die haben ja auch unterm Dach gesessen, als sie gefangen genommen worden sind. Im Prinzip war das der ganze Trakt, vor dem wir hier stehen, kontaminiert von Menschen, die anderen Menschen ganz großes Elend angetan haben.
Die Wittener SS hatte 1933 im Januar diesen Teil der Schillerschule, also das ist der Flügel an der Breddestraße, von der Stadt Witten gemietet und hat hier eine sogenannte SS-Wache eingerichtet in dem Raum, in dem heute der Hausmeister untergebracht ist, also neben dem Eingang links, wenn man davor steht. Und sie hat dann einige heutige Schulräume als Büros genutzt, sie hat das Dachgeschoss genutzt und sie hat vor allen Dingen den Keller unterhalb der Turnhalle genutzt. Und in diesen Räumlichkeiten haben die Nazis ihre politischen Gegner aufs Schwerste misshandelt. Ich denke, es waren bis zu 200 Menschen. Namentlich bekannt sind mir etwa 70. Und ich weiß von mindestens 4 Leuten, die das nicht überlebt haben, die getötet worden sind.
Und es gab Zeitzeugenberichte von Menschen, die damals hier zur Schule gegangen sind und die das Schreien gehört haben.
Genau. In irgendwelchen Jubiläumszeitschriften anlässlich des 100. Jubiläums oder so der Schillerschule kann man das nachlesen, dass Schülerinnen sich erinnern, wie sie die Geschreie über den Schulhof hallen hörten. Der Schulbetrieb lief ja die ganze Zeit weiter. Also selbst wenn nichts zu hören war, man sah das. Die SS ging hier ein und aus. Hier waren alles Mädchen, junge Frauen, die sahen natürlich diese Kerle, diese SS-Männer in Uniform, mit Waffen und so weiter. Die SS hat auch den Schulhof genutzt, um Menschen zu quälen. Dort fand zum Beispiel einmal eine Scheinhinrichtung statt, öffentlich. Und die Schule war anders als heute von 2 Seiten aus, also von dort, wo das Rathaus steht, vollkommen einsichtig. Also man konnte ohne Probleme auf den Schulhof gucken, spielte sich in aller Öffentlichkeit ab.
So viel dazu, wir haben ja nichts gewusst. Das war also jetzt das erste Zeichen, die Bronzetafel am Tränenkeller. Wir gehen jetzt weiter wohin?
Noch ein Wort zur Bronzetafel. Das ist Teil des Konzepts, dass hier eine, ich glaube, es ist eine Messingtafel.
Oh, Messing, okay.
Das Material ist nicht das Entscheidende. Entscheidend war, dass das vandalismusresistent ist. Denn diese Sachen sind ja im öffentlichen Raum angebracht und jeder weiß, dass im öffentlichen Raum gerne mal was zerstört wird. Außerdem war Teil des Konzepts, dass man sozusagen gerade stehend auf die Tafel schaut. Man muss sich nicht verrenken, man muss nicht nach unten, nach oben oder sonst wohin blicken. Ich finde die Tafel hier nicht so gut gelungen. Sie ist schwer lesbar, weil der Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund sehr gering ist. Und so gut ich das Konzept im Prinzip auch sonst finde, ich bedauere sehr, dass es bis heute kein Gedenkzeichen für die Sinti gibt, die aus Witten nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht wurden. Ich hoffe, das ändert sich demnächst.
Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein.
Die nächste Station ist die Nordstraße 16. Das Konzept, was hier zu sehen ist, ist wahrscheinlich im Gegensatz zu dem, was wir eben hatten, das jüngste von allen. Die Tafel Erinnern für die Zukunft, Nordstraße 16, ist 2014 aufgehängt worden.
Ja, da grätsche ich gleich mal rein. Ich denke, es ist das zweitjüngste. Das jüngste sind die Stolpersteine. Die gibt es seit 2016.
Okay, aber die Stolpersteine gab es ja länger.
Wir reden ja jetzt von Witten und nicht so generell. Wann Erinnern für die Zukunft losging, das gibt es bestimmt in anderen Städten auch schon früher.
Das haben wir aus Gelsenkirchen geklaut.
Okay.
Das Stadtarchiv und ich, als dieses Haus von uns bezogen wurde und wir realisierten, dass hier eine jüdische Familie gelebt hatte, die vertrieben wurde, wollte ich nämlich Stolpersteine. Und zu dem Zeitpunkt 2009 gab es dafür in Witten noch keine Genehmigung.
Nee, da sage ich gleich was zu. Das Entscheidende bei dieser Form der Erinnerung ist, finde ich, dass sie privat organisiert ist. Die anderen Sachen, über die wir heute sprechen, sind öffentlich organisiert in irgendeiner Weise. Diese Tafeln Erinnern für die Zukunft hängen natürlich auch im öffentlichen Raum, aber sie sind dort auf private Initiative hin und können auch nur mit Einwilligung der jeweiligen Hausbesitzer aufgehängt werden.
Ja, wir werden gleich vielleicht noch eine weitere sehen, aber es hängt noch eine an der Villa Eichengrün in der Hosemannstraße, auch in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv gestaltet, und die in der Breitestraße gegenüber vom Osjetzki-Platz ist für Adolf Fuchs da aufgehängt worden. Das ist nämlich an diesem Konzept ganz wichtig. Es geht um Opfer des Nationalsozialismus, aber nicht nur die jüdischen Opfer. Adolf Fuchs war ja politisch verfolgt.
Ja, und anders als die Gedenktafeln, die die Stadt Witten aufhängen lässt, ist hier ein personales Erinnern gegeben an konkrete Menschen und ihr Schicksal. Mir gefällt diese Form ziemlich gut, muss ich sagen, auch weil man davor stehen und es lesen kann, weil sie gut lesbar sind und weil sie auch relativ viel, in Anführungszeichen, Informationen geben. Ein Stolperstein enthält nur sehr wenige Informationen. Diese Tafeln bieten doch ein bisschen mehr und man erfährt so ein paar Basics über den Menschen, an den diese Tafel erinnert.
Direkt gegenüber ist das Haus Nordstraße 23 und da gehen wir jetzt hin, um Stolpersteine anzugucken.
Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein.
Die Familie Marx hat hier gewohnt. Elisabeth Fankelewitsch. Erzähl mal, die Frau Fankelewitsch kenne ich gar nicht.
Elisabeth Fankelewitsch war die Tochter des Ehepaares Marx. Dr. Marx war Medizinalrat in Witten, also Arzt. Medizinalrat war ein Ehrentitel für eine besondere Auszeichnung für die ärztliche Tätigkeit. Herr Marx ist gestorben, bevor die Nazis an die Macht kamen. Deswegen liegt hier kein Stolperstein für ihn. Diese Stolpersteine erinnern an seine Gattin und die beiden Kinder. Und Elisabeth Wankelewitsch heißt deshalb Wankelewitsch, weil sie einen Herrn Wankelewitsch geheiratet hat.
Die Stolpersteine sind, wie wir eben schon gesagt haben, recht spät nach Witten gekommen. Weißt du, wo es da geklemmt hat?
Ja, die Stolpersteine liegen im öffentlichen Raum. Das heißt, die Stadt Witten muss einverstanden sein, wenn auf dem Bürgersteig etwas verändert werden soll. Die Stadt Witten war aber nicht einverstanden, weil sie sagte, was wollt ihr denn? Wir haben doch ein Gedenkkonzept an die Geschichte Wittens im Nationalsozialismus, eben die Tafeln, wie sie in der Schillerschule hängen.
Wer ist denn die Stadt Witten? War das die Verwaltung oder war das die Politik?
Das war die Politik. Der Stadtrat hat das offizielle Gedenkstättenkonzept der Stadt Witten 1992 oder 1991 beschlossen, auf Vorschlag des Kulturausschusses. Und um die Stolpersteine in Witten verlegen zu können, musste deshalb auch ein politischer Beschluss, also ein Beschluss des Stadtrates her, der dieses Konzept quasi erweiterte. Es gab schon 10 Jahre lang ungefähr private Bestrebungen, in Witten Stolpersteine zu verlegen. Niemand hat sich die Mühe gemacht, mit der Politik zu sprechen und dafür zu werben, dass das Gedenkkonzept um Stolpersteine erweitert werden sollte. Es war also eine Blockadesituation, die erst dann aufgehoben wurde, als, wenn ich mich recht entsinne, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Christel Humme zusammen mit dem Frauen...
Der Lions Club.
Lions Club.
Rebecca Hanf.
Hat sich zusammen mit Frau Humme in der Politik dafür eingesetzt und dafür geworben, dass das Gedenkkonzept erweitert würde, und die haben Erfolg gehabt. Und seitdem werden in Witten Stolpersteine verlegt. Üblicherweise kommt die Initiative von Privatleuten. Es gibt jemanden, der ehrenamtlich diese Vorschläge koordiniert, das Ganze organisiert. Dann läuft die Sache.
Und es gibt mittlerweile über 200 Stolpersteine, die in Witten verlegt worden sind.
Na, soweit ich weiß, sind es ziemlich genau 100.
Okay.
Und soweit ich weiß, ist noch eine Verlegung geplant zurzeit. Aber das heißt ja nicht, dass das die letzte sein kann.
Ja.
Das Besondere bei Stolpersteinen, wenn ich das noch ergänzen darf, ist, dass es eigentlich kein Gedenkkonzept, sondern ein Kunstprojekt ist.
Von Günter Demnig
aus Köln, der beharrt darauf, dass es kein Gedenkkonzept ist. Es ist ein Kunstprojekt. Ich glaube aber, in der Wahrnehmung der Leute vermischt sich das. Und deswegen denke ich, es ist auch okay, oder wenn wir sagen, das ist ein Typ der Erinnerung an Menschen in der Nazizeit.
Was ich interessant finde, ist die diverse Argumentation über dieses Kunstprojekt, was ja in ganz Deutschland und in anderen europäischen Ländern, in Holland zum Beispiel auch, weiß ich es, von Günter Demnig gemacht wird. Die einen sagen, wie respektlos, man läuft da einfach drüber. Und die anderen sagen, oh, wenn man da runter guckt, verbeugt man sich. So unterschiedlich kann man das sehen, aber das ist Kunst.
Ja, das ist Kunst. Und die jüdische Gemeinde in München zum Beispiel lehnt Stolpersteine bis heute ab mit dem Argument, das ist ja so, als würde man das Leben der Juden zum zweiten Mal mit den Füßen treten. Andere wiederum sagen, naja, der Stolperstein ist Stolperstein, weil man darüber stolpert, dann bleibt man stehen und guckt, worüber man gestolpert ist und hat einen Erkenntniseffekt. Ich war erst sehr skeptisch, was Stolpersteine angeht, weil ich es nicht mag, wenn ich nach unten mich beugen muss und schwer lesbare Sachen lesen muss. Ich habe schon Leute in Witten gesehen, die lagen quasi auf den Knien, um entziffern zu können, was auf einem Stolperstein stand. Ich habe sie angesprochen, die finden das okay, die machen das gerne. Ich habe auch inzwischen gemerkt, dass der Stolperstein-Stadtplan, den das Stadtarchiv produziert hat, dazu genutzt wird, von Leuten, die sich wenig auskennen, sich die Stadt auf neue Weise zu erschließen. Also die gehen mit dem Stolperstein-Stadtplan durch die Innenstadt und gucken, ach, gucken wir, da ist doch der Stolperstein für sowieso. Auf der Rückseite stehen ein paar biografische Infos und so weiter. Seitdem bin ich damit versöhnt und halte es für in Ordnung.
Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein.
Die vierte Station auf unserem Rundweg, die Gedenkzeichen des Nationalsozialismus oder gegen den Nationalsozialismus im Viertel zu sehen, ist die Ecke Breite Straße, Synagogenstraße. Hier stehen wir gleich vor zwei verschiedenen Gedenken, nämlich einmal dieses verrostete Metallene, was sehr auffällig ist, und an der Wand hängt auch noch was. Das fällt dann daneben gar nicht mehr so auf.
Ja, ich finde, es sind drei Zeichen. Es ist also die Stele, die das Ergebnis eines Gestaltungswettbewerbes ist. Dann haben wir eine Tafel, die hier 1955 an dem Wohnhaus errichtet wurde, das am Ort der ehemaligen Synagoge gebaut wurde. Und wir haben natürlich den Straßennamen, die Synagogenstraße. Die hieß
die
nämlich vorher
Kurze Straße. Die auf Hebräisch Rechov Beit HaKnesset heißt. Hatte ich schon mal erklärt in einer anderen Episode.
Ja, und das hier sind natürlich ganz besondere Gedenkzeichen oder geschichtspolitisch gesehen besondere Gedenkzeichen. Wenn wir es historisch in der chronologischen Reihenfolge machen, muss man zuerst über die Tafel reden, die an der Hauswand hängt. Da steht drauf, hier stand die im Jahre 1885 erbaute Synagoge der jüdischen Gemeinde zu Witten. Sie wurde in nationalsozialistischem Ungeist von Frevlerhand in der Nacht des 9. November 1938 niedergebrannt. Also von Frevlerhand in nationalsozialistischem Unrecht. Das ist quasi ein schicksalhaftes Geschehen. Es gibt keine Täter, die die Synagoge angesteckt haben. Es waren Frevler, die irgendwas gemacht haben.
Wer hat denn diese Tafel da hingehängt?
Das Grundstück der ehemaligen Synagoge wurde von der Jewish Claims Conference nach dem Krieg an einen Bauunternehmer verkauft und der hat diese Tafel hier anbringen lassen, nachdem das Haus errichtet worden ist. Eine für die damalige Zeit, Mitte der 50er Jahre, sehr typische Gedenkinstallation, aus der absolut nichts Konkretes hervorgeht, außer dass hier eine Synagoge gestanden hat, die am 9. November 1938 niedergebrannt wurde. Chronologisch gesehen, das zweite Gedenkzeichen ist die Stele, auf der sich ein längerer Text befindet. Ich glaube, das ist Absicht. Du sagst so verrostete Dinge. Das ist, glaube ich, Teil des Kunstverständnisses des Künstlers, der diese Stele geschaffen hat. Rost entsteht ja im Laufe der Zeit und das Vergehen der Zeit wird, das ist meine Interpretation, auf die Weise quasi sichtbar und erfahrbar gemacht. Es sind Buchstaben in das Metall eingelassen, unzerstörbar. Glaube ich, die Nazis haben das schon ein paar Mal beschmiert, aber sie haben es noch nicht geschafft, die Stele ernsthaft zu beschädigen. Der Text ist gut lesbar, man kann davor stehen. Es ist eine Mischung aus einem Zitat, das der Vorsitzende der Synagogengemeinde zu Witten, ein Herr Löwenstein, bei der Grundsteinlegung der ehemaligen Synagoge gebraucht hat. Und darunter befindet sich eine kurze Erklärung. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde die Synagoge von SA-Trupps in Brand gesetzt und so weiter und so weiter. Also eine kurze historische Zusammenfassung der Geschehnisse.
Jedes Jahr am 9. November, seit wann gibt es hier ein Gedenken?
Seit 88, seit dem 50. Jahrestag des Pogroms.
Genau. Und alle sind eingeladen, ja, am 9. November zu uns zu kommen und hier zu gedenken. Wir hatten ja auch schon die Episode mit dem Ruhrgymnasium, als der Sun erzählt hat. Und jedes Jahr beteiligt sich auch das Ruhrgymnasium an Reden und dem, was hier passiert ist, das in einen aktuellen Kontext zu rücken.
Gut, und das dritte und neueste Gedenkzeichen ist das Straßenschild Synagogenstraße. Auch die Benennung nach Straßen ist ein wichtiges Mittel, den öffentlichen Raum geschichtspolitisch zu kodieren, sage ich mal. Das heißt, wenn man eine Straße, die kurze Straße heißt, in eine Synagogenstraße umbenennt, ist das eine geschichtspolitische Entscheidung.
Der Breddeviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein.
So, unsere letzte Station ist der Kreisel, wo die Wiedeichstraße an dem Platz der Gedächtniskirche grenzt. Und dieser Platz heißt Lefascharon-Platz. Und Ralf, du hast irgendwie gedacht, es hat auch was mit unserer Gedenkkultur zu tun.
Ja, sehr vermittelt und eigentlich auch eine neuartige Form des Gedenkens. Lefascharon ist eine kleine Stadt in Israel und das ist eine der Partnerstädte Witten.
Darf ich jetzt mal dazwischengrätschen? Das ist ein Moschaf. Das ist sowas wie ein Kreis. Die Stadt da drin heißt Beni Dror. Lefascharon ist ein Moschaf, ein Kreis.
Als ich da war, habe ich das als Stadt wahrgenommen, als Ort. Von daher, ich glaube, andere Städtepartnerschaftsnamen haben wir nicht so viel in Witten. Also ich wüsste nicht, dass es einen Kurskplatz gibt oder eine San Juan-Straße oder so etwas. Ja, Zwischenmeldung?
Zwischenmeldung, es gibt hier Malnitzweg und Dirschauer Straße mit den neuen Schildern.
Richtig, ja. Aber es gibt noch nicht für alles. Ne? Der Dirschauer Straße ist ganz neu und Malnitz, weiß ich nicht, ob das unbedingt Partnerschaft ist oder ob das der Ausdruck gewisser skiliebender, wittender Politiker ist. Auf jeden Fall haben wir hier ein Gedenken, das modern ist, weil seit einigen Jahren, ja, wie unsere damalige Bundeskanzlerin sagte, die Solidarität mit dem Staat Israel gehört zur deutschen Staatsräson. Und das hat natürlich was mit der nationalsozialistischen Geschichte in Deutschland zu tun. Von daher ist dieser Platz doch irgendwie auch ein Erinnerungszeichen für die nationalsozialistische Geschichte in Witten.
Und wie viele verschiedene Sorten haben wir jetzt identifiziert in unserem kleinen Viertel an Arten von Gedenken?
Ich würde sagen 6 mit diesem Platz hier, weil der nicht mehr nur Nationalsozialismus ist, sondern sich mehr mit den Folgen des Nationalsozialismus beschäftigt. Nämlich damit, dass es einen jüdischen Staat gibt.
Ja, und schon geht man wieder mit ganz anderen Augen an diesen Plätzen vorbei. Ich möchte noch sagen, der kleine Zwischenruf war unser geliebter Techniker Marek Schirmer, der auch nicht nur super Technikern, sondern auch ein guter Redakteur ist. Mit dieser Novemberfolge verabschieden wir uns jetzt in die Winterpause, weil letztes Jahr haben wir so gefroren, als wir im November aufgenommen haben. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüss zu Marek.
Ciao.
Und Tschüss zu Ralf.
Ja, und Tschüss auch von mir bis zum Frühling.
Der Breddeviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel-Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion Marek Schirmer.